Also hallo auch von mir. Es ist richtig schön, dass heute so viele da sind. Wie Markus schon gesagt hat, ich darf heute den Abschluss für unsere Sommerpredigtreihe machen zum Thema Traumziele. Und wir waren ja schon an ganz vielen verschiedenen Orten unterwegs. Wir waren mit dem Roadtrip ganz viel unterwegs. Wir waren auf dem See, am Sandstrand, über den Ort der Gerechtigkeit und das Himmelreich. Und ich möchte euch heute mit zu meinem Traumziel mitnehmen. Und ich darf noch nicht selber Auto fahren, deshalb bin ich auch noch nicht selber in Urlaub gefahren. Deshalb ist mein Traumziel immer noch ein Traum von mir. Ich war da noch nie. Aber ich träume davon, irgendwann mal nach Venedig zu reisen. Ich finde die Stadt mit der Architektur einfach richtig schön und diese Kanäle. Irgendwann will ich da mal auf so einem kleinen Boot durchfahren. Ich habe aber auch gehört, dass es da so total coole Märkte geben soll, wo man verschiedene Dinger kaufen kann, zum Beispiel Kleider oder auch Essen.
Wir haben heute was ganz Neues für Sie. Wollen Sie
Heute
den
ein
Gottesdienst mal so
Sonderangebot.
richtig neu erleben? Ja? Höre ich ein Ja oder ein Amen? Amen! Dann brauchen Sie unsere Produkte. Schauen Sie mal, was meine Kollegin Tolles dabei hat.
Wir haben hier wunderschöne, bunte, verschiedene Bibelmarkierer und verschiedene Farben für verschiedene Bibelstellen. Nur mit denen hier können Sie auch wirklich richtig Bibel lesen. Wie lange sind Sie denn schon hier in der Gemeinde? Ja, dann brauchen Sie natürlich hier unser Einstiegsset für auch nur 4,99 € pro Stift. Das ist ein Schnapper und nur heute im Angebot. Also da müssen Sie zugreifen. Ich habe hier viele verschiedene Farben.
Und das ist noch nicht alles. Schauen Sie mal, was ich hier habe. Einen wunderschönen Gebetsschemel. Und zwar aus Lindenholz, handgefertigt. Den brauchen Sie unbedingt. Sie sind doch Musiker hier, oder? Ja? Stellen Sie sich vor, Sie brauchen das unbedingt, weil dann können Sie nicht nur davon singen, dass Sie hinknien im Lobpreis, sondern Sie können es wirklich tun, während Sie Lobpreis machen und die Gitarre auch noch umgehängt haben. Den brauchen Sie unbedingt. Sie sind doch bestimmt auch schon über 10 Jahre in der Gemeinde, oder? Über 10 Jahre? Ja, dann gibt's Sonderrabatt. Und Mitglied? Auch noch Mitglied? Ja, dann gibt's nochmal Prozente drauf. Ich zeige Ihnen, wie das geht. Ja, komm. Schauen Sie mal.
Was machst du hier überhaupt?
Ich predige hier heute.
Du predigst?
Ja.
Und was hast du für eine Bibel?
Da schau mal, das ist eine Ranger-Bibel. Neue evangelistische Übersetzung. Richtig gut.
Ja, aber um zu predigen, brauchst du schon eine richtige Studienbibel von Schlachter. Die kriegst du für nur 79,99 €. Ich mach dir ein Angebot.
Danke, ich bin eigentlich zufrieden damit. Also das geht auch so.
Also die braucht man schon, um richtig zu predigen. Ich weiß nicht, ob du hier das richtig machen kannst.
Was? Habe ich das richtig gehört? Sie soll heute predigen?
Ja.
Ah, die sieht doch noch richtig jung aus, oder?
Stimmt
Wie alt
schon.
bist denn du?
Seit kurzem 17.
17? Er ist sogar noch minderjährig. Und du sollst hier predigen und
Ja.
dann auch noch eine junge Frau. Wer hat denn das erlaubt? Und nicht mal die richtige Bibel dazu, habe
Ja.
ich gehört. Oh. Sag mal, was für einen Text du überhaupt mitgebracht hast. Über
Na
welchen
gut.
Bibeltext willst du denn predigen?
Markus, Kapitel 11, hier 15 bis 17.
Na, dann schauen wir mal. In Jerusalem angekommen, ging Jesus in den Tempel und fing an, die Händler und die Leute, die bei ihm kauften, hinauszujagen. Die Tische der Geldwechsler und die Stände der Taubenverkäufer stieß er um. Er duldete auch nicht, dass jemand etwas über den Tempelhof trug und erklärte: In der Schrift heißt es, mein Haus soll ein Ort des Gebets für alle Völker sein. Aber ihr habt eine Räuberhöhle daraus gemacht. Also, ich weiß auch nicht. Händler steht da. Meinst du, die meinen uns auch?
Na,
Als
stimmt nicht,
Verkäufer?
ich weiß
Nee,
nicht.
oder? Also, heutzutage bestimmt nicht mehr. Da ist es anders. Aber das ist mir zu heikel. Komm, wir
Ja,
gehen lieber.
gehen wir
Bevor
vor.
sich noch irgendjemand hier beschwert, gehen wir lieber.
Viel Spaß noch.
Ja,
Danke. Jetzt haben wir die Bibelstelle ja schon gehört. Jetzt kommen wir mal da zurück. Jesus kommt also nach seinem feierlichen und königlichen Einzug in Jerusalem an und geht kurz danach erstmal in den Tempel. Und mit der Situation, die er dort vorfindet, ist er überhaupt nicht einverstanden. Normalerweise ist ein Tempel ja so ein geordneter, friedlicher Ort, wo auch so eine ganz ruhige Atmosphäre ist. Aber in diesem Tempel war das irgendwie nicht so. Da waren Geldwechsler und Taubenverkäufer und die haben da ihre Stände aufgebaut. Und nicht nur diese Menschen waren dort in dem Tempel, sondern auch Kunden. Da waren Leute, die interessiert waren, bei diesen Händlern was einzukaufen. Und mit dieser Situation war Jesus nicht fein. Er hat die Tische umgeschmissen, er hat die Leute rausgeschmissen. Also ein geordnetes Aufräumen stelle ich mir irgendwie ein bisschen anders vor. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Jesus macht erstmal alles ein bisschen chaotischer. Und durch sein Handeln zeigt er auch seine starken Emotionen. Jesus war richtig, richtig wütend. Und vielleicht kennt ihr das, dass auch ihr manchmal richtig sauer seid. Also ich kenne das zum Beispiel. Und dass ich dann aber manchmal gar nicht erklären kann, warum ich so reagiert habe. Aber so ist Jesus nicht unterwegs. Er kann erklären, warum er so reagiert hat. Denn in dem Text steht, dass er nach vollendeter Tat den Leuten ganz genau erklärt hat, was ihn so angetrieben hat. Und er meint, dass dieser Tempel zu einer Räuberhöhle geworden ist. Und hierzu zitiert er einen Vers aus Jesaja, Kapitel 56, Vers 7, in dem beschrieben wird, wie ein Tempel eigentlich sein soll. Und wenn Jesus selber was aus dem Alten Testament zitiert, dann ist es was ganz Zentrales für uns, damit wir verstehen können, wieso er so handelt, was ihn so angetrieben hat. Das steht nämlich: Und wenn sich fremde Jahwe angeschlossen haben, ihm dienen und ihn lieben, seinen Sabbat halten und ihn nicht entweihen und festhalten an seinem Bund, die lasse ich kommen auf meinen heiligen Berg. Die dürfen sich freuen im Haus des Gebets. Ihre Brand- und Schlachtopfer auf meinem Altar gefallen mir wohl. Denn mein Tempel soll ein Bethaus für alle Völker sein. In diesem Vers wird also erklärt, dass der Tempel ein Ort sein soll, an dem Menschen der ganzen Welt kommen dürfen, um Gott Opfer darzubringen. Menschen, die Gott von ganzem und reinen Herzen lieben, die sind willkommen. Es wird mehrmals betont, dass das Gebet eine ganz wichtige Rolle spielt. Und ohne Gebet kann ja irgendwie auch keine Kommunikation stattfinden. Das heißt, auch eine Beziehung ist was ganz Wichtiges in diesem Tempel. Das heißt, in dem Tempel war die Beziehung an erster Stelle, weil das ja sogar ein Synonym wird zum Tempel. Der Tempel ist ein Bethaus. Das bedeutet, der Tempel war der Ort, wo die Menschen ihre Beziehung mit Gott ausgelebt haben. Der Ort, wo Gott nahbar und erfahrbar war. Doch genau in dieser Geschichte scheint es ja wohl nicht so zu sein. Die Situation war ja folgende: Händler und Wechsler haben da so ihre Tische aufgebaut. Aber wie kam es überhaupt dazu? Wieso haben die Sachen verkauft? Ihr müsst wissen, dass der Tempel früher auch räumlich unterteilt war. Und je nachdem, wie weit oben quasi jemand politisch oder religiös stand, desto weiter dürfte er in den Tempel hineingehen und quasi näher zu Gott. Und Menschen, die zum Beispiel von weiter her kamen oder auch nicht so viel Geld hatten, das waren dann eher benachteiligte Menschen, die durften draußen im Vorhof Gott Opfer bringen. Dann gab es auch noch die Tempelsteuer. Die wurde damals Mose von Gott aufgetragen und die hat quasi die Angehörigkeit zum Judentum symbolisiert und quasi auch so den Glaube gezeigt. Und so wie die Leute damals dann Tiere geopfert haben, so anders war das damals. So, das können wir uns heute gar nicht mehr vorstellen, dass wir hierher kommen und irgendwelche Tiere schlachten müssen oder so. Und genauso wie das räumlich unterteilt war, dass die reichen Menschen weiter drin waren, genauso gab es da auch Unterschiede in den Opfertieren. Die Reicheren, die konnten sich vielleicht mal ein Schaf leisten oder ein Rind, sowas Großes, was Cooles. Die Ärmeren, die mussten dann halt eine Taube nehmen, irgendwas Kleines, also nicht so gut. Jetzt könnte man sich ja fragen, ja, ist doch gar nicht so schlimm eigentlich von den Händlern und Geldwechslern. Weil genau hier kommen die ins Spiel. Die Händler, die haben die Tauben an die ärmeren Leute verkauft. Und die Geldwechsler, die haben das Geld für die Ausländer gewechselt. Damit die, wenn die, keine Ahnung, zum Beispiel heute mit Kronen kommen würden, dass sie auch in Euro bezahlen können. Das heißt, eigentlich haben die ja den Leuten, die benachteiligt sind, geholfen, dass sie Gott ein Opfer darbringen können. Und da könnte man sich fragen, was ist dann Jesus sein Problem? Aber genau dieser Tausch war nicht fair. Die haben das zu ihrem eigenen Vorteil gemacht. Denn die Zinsen von dem Tausch haben die in ihre eigene Tasche gesteckt. Und die Tauben haben sie auch ziemlich teuer verkauft. Und dann gab es noch so Leute, Pharisäer, habt ihr bestimmt schon mal gehört. Das waren so ein bisschen die Chefs vom Tempel, die hatten den Überblick. Und die haben das Ganze erlaubt. Mit ihrer Erlaubnis haben die Händler und Geldwechsler da ihre Geschäfte gemacht. Und genau das kritisiert Jesus an dieser Situation. Diesen Handel, bei dem es nur um eigenen Profit geht, darum, dass ich für mich selber das Beste raushole, das bezeichnet Jesus als Räuberhöhle. Denn vielmehr will Gott, dass alle Völker zu ihm kommen. Ihm ist es völlig egal, woher die Leute kommen, ob sie jetzt reich sind, ob sie arm sind, jung, alt, Frau, Mann. Jesus will, dass alle zu ihm kommen dürfen. Weil so in Jesaja steht ja auch, dass alle Menschen kommen sollen mit einem reinen Herzen. Da steht ja eben nicht, und wenn sich Fremde Jahwe angeschossen haben, dann zockt sie erstmal ab und behaltet das Geld, dann könnt ihr euch irgendwas Cooles kaufen. Oder schmeißt sie aus dem Tempel, sie passen ja nicht so zu euch. Nein, in Jesaja steht, und wenn sich Fremde Jahwe angeschlossen haben, dann lässt er sie auf seinen heiligen Berg und sie dürfen sich freuen im Haus des Gebets. Diese ganze Hierarchiegeschichte mit Fremde müssen mehr zahlen und so, das war nicht Gottes Plan. Er will, dass jeder unabhängig seiner Herkunft zu ihm kommen darf und ihm Opfer darbringen darf. Gut, jetzt könnten wir uns fragen, was hat es mit uns zu tun? Wir zocken vielleicht hier niemand ab, wir sind freundlich. Was können wir heute Morgen aus dieser Geschichte lernen? Wir können daraus lernen, dass Jesus will, dass sein Tempel ein Ort des Gebets ist. Aber was und wo ist der Tempel heutzutage? Sollen wir jetzt darauf achten, dass unser neues Gebäude irgendwie so besonders tempelhaft wird? Oder sollen wir darauf achten, dass wir alle willkommen heißen? Ich glaube, dass diese Offenheit gegenüber anderen eine ganz große Rolle spielt. Aber ich glaube, Jesus ging es bei dieser Situation um noch so viel mehr als nur die Benachteiligten zu verteidigen. Ich glaube nämlich, dass Jesus will, dass wir ihm unser ganzes Herz geben. Und dass wir ihm Raum geben für das, was ihm wichtig ist. Der Tempel kann auch für unser Herz stehen. Weil im Korintherbrief 3, Vers 16, da steht auch, dass wir der Tempel des Heiligen Geistes sind. Und dass Gott deshalb in unserer Mitte wohnt. Und ich glaube, dass so wie in Jerusalem der Tempel zu einer Räuberhöhle werden kann, so kann es auch mit unserem Herz passieren, dass unser Herz vielleicht zur Räuberhöhle wird. Und ich kann mir auch vorstellen, dass viele von euch vielleicht auch solche inneren Wechsler und Händler in sich haben, die versuchen, das Beste für sich selbst rauszuholen. Klar, wir versuchen heutzutage niemanden mehr irgendwie abzuzocken, aber was ist, wenn der Wechsler vielleicht für unseren Egoismus steht, der Händler für unseren Drang, irgendwie uns ein cooles Leben zu kreieren und der Pharisäer dafür, dass wir die Regeln machen wollen und wir der Chef sind von allem? So frei nach dem Motto, wenn jeder an sich selbst denkt, ist an alle gedacht. Aber genau so eine Räuberhöhle soll unser Herz eben nicht werden. Wie kann es passieren, dass unser Herz trotzdem zu so einer Höhle wird? Was findet man dort und was vielleicht auch nicht? Und wieso fällt es uns oft so schwer, diese inneren Pharisäer zu vertreiben? Als wir erst vor kurzem mit den Rangers auf dem Stammhike unterwegs waren, da haben wir auch in einer Höhle übernachtet. Und es war schon ein richtig cooles Erlebnis. Ich habe davor noch nie in so einer Höhle geschlafen. Als es dann draußen so langsam die Sonne unterging und es so gedämmert hat, da war es bei uns in der Höhle schon echt dunkel. Man hat eigentlich auch so gut wie nichts mehr gesehen. Und auch wenn sie nicht so tief war, so viel Licht kam da nicht rein. Und ich glaube, das kann man auch auf diese Räuberhöhle in unserem Herzen übertragen. Wenn unser Herz zur Räuberhöhle wird, dann wird es dunkel in uns. Denn eine Höhle ist ja eben von allen Seiten umschlossen und begrenzt. Und die Steinmauern sind dick und durch den Eingang fallen nur wenige Sonnenstrahlen herein. In Johannes 1, Vers 9 steht, dass Jesus das wahre Licht ist. Er will uns erfüllen und uns erleuchten lassen. Ich weiß, dass viele von euch schon lange mit Jesus unterwegs sind und ich glaube, viele hier können bekennen, dass Jesus das Licht ist. Aber ich glaube, trotzdem war in jedem von euch schon mal so eine räuberhöhlenhafte Dunkelheit. Ich glaube, jeder kennt diesen Moment, wo man denkt, wieso ist mein Herz so dunkel, wieso ist es so finster in mir? Es gibt auch einen spannenden Vers in Matthäus 6, Vers 22 bis 23. Und da steht geschrieben, wenn unsere Augen getrübt sind, dann kann das Licht uns nicht ganz ausfüllen. Und ich habe da eine Übersetzung gelesen, das fand ich ganz spannend. Da stand nämlich, dass unsere Augen durch etwas getrübt sind, nämlich durch Neid oder Habgier. Wenn unsere Augen durch irgendwas getrübt sind, wie zum Beispiel Neid, Habgier, Eifersucht, dann kann Gottes Licht, seine Gnade, uns unser Herz nicht ganz ausfüllen und dann wird es dunkel in uns. Das bedeutet, wenn wir uns von Gottes Werten abwenden oder ihm nicht das Vertrauen geben, dann kann sein Licht uns nicht ausfüllen. Dann kann er uns nicht komplett ausfüllen, so wie er es sich für uns wünscht. Es bedeutet, dass nur ein paar Strahlen seiner Gnade in unser Herz fallen. Und vielleicht verlieren wir dann auch Gottes Sicht für andere Dinge, für unsere Mitmenschen, für andere Dinge im Leben, für irgendwelche Perspektiven. Und dann wird es ganz finster in uns. In der Höhle, auf dem Stammhaik, war es aber nicht nur dunkel, es war auch richtig eng. Das lag nicht nur daran, dass wir zu zehnt oder so auf so einem ganz engen Raum geschlafen haben, sondern auch, weil die Steine fest sind. Die sind massiv und die lassen sich nicht bewegen. Wenn du da dagegen drückst, das bleibt einfach so. Und genauso wie der Platz zum Schlafen für uns begrenzt war, ich glaube, genauso grenzt uns auch unsere Räuberhöhle in unserem Herzen ein. Das bedeutet vielleicht, dass wir uns manchmal selbst im Weg stehen oder auch Gott. Dass wir in unseren Denkmustern oder in unseren Werten so festgefahren sind, dass es uns scheinbar unmöglich scheint, dass sich irgendwas ändert. Und ich kann da auch eine ganz persönliche Geschichte aus meinem Leben erzählen, wo ich auch selbst so eine feste Höhle hatte. Und zwar war mir die letzten Jahre das ganz wichtig in der Schule, dass ich angenommen werde, dass ich so wertgeschätzt werde, dass ich auch so ein bisschen dazugehöre. Vielleicht kennt ihr das so, der Drang dazuzugehören. Und deshalb habe ich damals nicht über meinen Glaube gesprochen, weil ich mich nicht getraut habe, weil ich mir dachte, oh, dann gehöre ich nicht dazu. Und das hat mich so sehr eingeschränkt, dass meine Offenheit nicht mehr da war und auch meine Ehrlichkeit. Und irgendwann ist mir ganz bewusst geworden, hey, diese Höhle, das grenzt mich so ein, das macht mich nicht glücklich. Gott kann mich so nicht ausfüllen. Ich muss über Jesus reden, ich kann das nicht verschweigen. Und dann war ich bereit, so diese engen Mauern zu öffnen und da dieses Licht reinzulassen. Und heute ist Lea hier aus meiner Schule, das finde ich richtig cool. Und mittlerweile spreche ich da auch viel, viel gerne darüber. Und so möchte ich auch euch ermutigen, dass ihr einfach mutig seid, eure Mauern zu öffnen. Dass ihr euch erfüllen lasst von Gottes Geist und seinem Licht. Und dass ihr euch nicht begrenzen lasst von der Macht von euren Mauern. Jetzt haben wir darüber gesprochen, was eine Höhle alles so Schlechtes ausmacht. Also ist ja irgendwie jetzt überhaupt nicht so positiv. Sie schränkt uns ein, Gottes Licht kann uns nicht ausfüllen. Wir fühlen uns nicht mehr so wohl. Aber wieso wird unser Herz trotzdem zu so einem Ort, der doch offensichtlich so schlecht für uns ist, der uns nicht gut tut? Wenn ich an die Höhle auf dem Stammhalt zurückdenke, ich kann euch sagen, die war zwar eng und dunkel, aber eben auch richtig sicher. Es hat nicht reingeregnet, es hat nicht reingewindet. Wir waren einfach eben doch von allen Seiten geschützt. Muss denn eine Höhle unbedingt was Schlechtes sein? Jeder hat doch das Bedürfnis nach Sicherheit, nach Geborgenheit, dass man sich wohlfühlt. Wenn alles so bleibt, wie es ist, dann wissen wir doch, was passiert. Unsere Gewohnheiten, unser gewohntes Umfeld, das gibt uns eben auch Sicherheit und Schutz. Und ich zum Beispiel, ich mag Veränderungen überhaupt nicht. Ich mag das, wenn ich weiß, was passiert, und ich mag, wenn ich mich auf Sachen einstellen kann und so. Aber ich glaube, manchmal ist es auch dran, unsere Gewohnheiten zu hinterfragen. Manchmal ist es dran, sich zu überlegen, tut mir das wirklich gut? Ist es wirklich das, was Gott für mich geplant hat? Und wie gesagt, solche Gewohnheiten oder Denkmuster aufzugeben, das kann Angst machen, das kann anstrengend sein und das ist auch nicht einfach. Und auch dazu kann ich was Kleines aus meinem Leben erzählen. Und es tut mir leid an alle Jugendliche, dass ich euch jetzt in ein schlechtes Licht stelle. Aber ich weiß, ihr seid auch viel am Handy, so wie ich. Und da spreche ich jetzt auch alle anderen an, weil ich glaube, jeder hat ein Handy und jeder kennt es, wenn man da mal zu lang dran ist. Wenn man eigentlich was anderes tun sollte, zum Beispiel Geschichte lernen oder so, und dann doch lieber auf Instagram unterwegs ist. Und obwohl ich gemerkt habe, dass mir mein Handy nicht gut tut, jeden Tag zu sehen, wie perfekt ein Leben doch sein kann, wie schön das sein kann, wie perfekt man sein kann, das hat mich kaputt gemacht, weil ich dachte, hey, so ist mein Leben nicht. Und trotzdem habe ich immer wieder nach meinem Handy gegriffen. Und trotzdem war ich immer wieder auf Instagram unterwegs. Weil das Gewohnte ist immer einfacher zu tun. Und für mich hat es irgendwann bedeutet, dass ich tatsächlich Pinterest und TikTok gelöscht habe. Das war auch sehr schwer, weil es mir halt eben Spaß gemacht hat, in den sozialen Medien zu sein. Aber Manchmal ist es wirklich dran, was Altes auch hinter sich zu lassen. Und da will ich euch ermutigen, zu überlegen, was es für dich bedeuten kann. Bedeutet es vielleicht, dass du mal deine spitzen Kommentare gegenüber deinem Bruder oder deinem Chef lässt? Dass du nicht immer das allerletzte Wort haben musst bei einem Streit? Bedeutet es vielleicht, dass du einmal mehr Treppe läufst, um deiner Frau den Einkauf hochzutragen? Ich weiß nicht, was es für dich bedeutet, aber ich will euch da einfach ermutigen, seid da ehrlich mit euch und seid da auch mutig, was Altes aufzugeben. Und ich möchte euch da auch herausfordern, eure Suche nach Sicherheit aufzugeben. Unsere Höhlen schützen uns zwar und die bereichern uns vielleicht auch. Vielleicht habt ihr auch Angst, dass wenn ihr diese Höhlen aufgebt, dass ihr dann völlig schutzlos und hilflos seid. Aber genau da kommt doch unser Gott ins Spiel. Wenn wir unser Vertrauen auf ihn setzen, dann wird er uns mit Sicherheit versorgen. Wenn wir uns ihm anvertrauen und unsere Höhlen hinter uns lassen, dann wird er uns diese Geborgenheit geben und er wird sie uns schenken. Wir müssen nicht wie Räuber auf der ständigen Suche danach sein, uns irgendwie zu erfüllen von anderen Dingen, von unseren Lebensumständen. Wir dürfen auch mal ankommen und durchatmen. Und da möchte ich dich heute Morgen fragen, bist du ein Selbstversorger oder lässt du dich versorgen? Wenn unser Herz eben nicht so ein Selbstversorger, Räuberhöhlenherz sein soll, was soll es denn dann sein? Jesus hat ja gesagt, unser Herz soll ein Tempel sein, genauer gesagt ein Bethaus. Das heißt, unser Herz soll erfüllt sein von Gebet. Aber wie sieht es konkret aus? Was macht so ein Bethaus als Herz aus? Was findet man dort? Und ich habe es vorher schon ganz kurz angeschnitten. Wenn unser Herz ein Bethaus ist, dann bedeutet es, dass die Kommunikation mit Gott ganz wichtig ist. Und wenn man mit jemandem spricht, dann steht man immer in irgendeiner Art und Weise in Beziehung zu der Person. Und genauso dürfen auch wir in Beziehung mit Gott leben. Und die darf auch nicht nur sonntags stattfinden, auch nicht nur wegen der Predigt oder wegen dem Lobpreis. Diese Beziehung mit Gott ist lebendig und die darf tagtäglich stattfinden. Egal, was du machst, ob du tanzt, ob du Auto fährst, ob du duschst, du darfst dich immer mit Gott unterhalten und mit ihm eine lebendige Beziehung führen. Weil Gott ist nicht ein Gott für eine Freundschaft, wo man halt einmal im Jahr zum Geburtstag gratuliert. Gott ist ein Gott für eine richtig feste, lange Freundschaft. Und Gott möchte dir auch heute Morgen begegnen. Vielleicht bist du hart geworden und du hörst es jetzt schon zum 100. Mal und denkst dir, ja, das weiß ich doch. Aber ich möchte es dir nochmal sagen. Der Schöpfer des Universums, der will eine lebendige Beziehung mit dir eingehen. Und alles, was du dazu tun musst, ist einfach Ja zu sagen. Und wenn wir diese Beziehung eingehen, dann legen wir schon mal die wichtigste Grundlage für unseren Tempel. Das ist die Basis, ohne das funktioniert gar nichts. Ja, kennt ihr das, dass ihr oft denkt, dass ihr wisst, was passiert? Dass ihr denkt, ihr habt die Ahnung darüber, ihr seid der Chef? Wir hätten ja auch bei der Bibelgeschichte wirklich denken können, ja, Jesus, übertreib mal nicht, die haben halt geholfen. Das ist doch normal, das macht man doch so, sowas passiert. Dass wir uns an Dinge gewöhnen, dass das unser Normal wird. Und genau so sollte es eigentlich nicht sein, weil wir haben beim genauen Hinsehen bemerkt, dass das Ganze eben nicht nach Gottes Maßstäben abgelaufen ist. Es war nicht Gottes Normal. Gottes Normal war was anderes. Das war Gerechtigkeit und Teilhabe. Und ich glaube auch so, dass unser Alltag und unsere Denkmuster für uns oft so normal wirken, aber eigentlich nicht Gottes Plan entsprechen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass unser Normal, was wir als normal empfinden, wie wir andere Menschen behandeln, was wir normal finden, dass das eigentlich eine Räuberhöhle ist. Unser Verhalten gegenüber anderen und unsere Normen, die sind vielleicht auch geprägt von der Welt. Weil wir müssen uns bewusst sein, dass nicht nur Gott uns Werte mitgibt, sondern auch die Welt. Und dazu schreibt Paulus im Römerbrief, Kapitel 12, Vers 2, wie wir damit umgehen sollen. Er schreibt nämlich, passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an, lasst euch vielmehr von Gott umwandeln, damit euer ganzes Denken erneuert wird. Dann könnt ihr euch ein sicheres Urteil bilden, welches Verhalten dem Willen Gottes entspricht und wisst in jedem einzelnen Fall, was gut und gottgefällig und vollkommen ist. Und ich bin mir ziemlich sicher, viele von euch und auch ich, wir haben da einiges zur Norm gemacht, was halt diesen ganz normalen Maßstäben der Welt entsprechen. Wir haben uns halt angepasst, weil jeder das so macht. Aber Jesus würde es vielleicht eigentlich als Räuberhöhle bezeichnen. Und ich kenne das von mir, oft mache ich Dinge, die nicht Gottes Willen entsprechen, die nicht seinen Maßstäben oder seinen Werten entsprechen. Aber genau in unserer heutigen Welt, wo es doch so oft auch um Selbstoptimierung, Druck, Vergleiche, wo es darum geht, ist es wichtig, dass wir uns nicht anpassen. Es ist wichtig, dass wir aufstehen und für Gottes Werte einstehen. Und dass wir auch anders sind. Hey, ihr dürft auch anders sein, ihr dürft auffallen. Wie cool wäre es denn, wenn wir anderen statt Dunkelheit und Härte wie in einer Höhle mit Wärme und Zuneigung begegnen. Dass Leute in unserem Umgang Gottes Liebe spüren und sein Licht. Das klingt jetzt alles richtig cool, aber ich glaube, das ist nicht einfach. Also der das alles kann sich jetzt ja mal melden. Super, jetzt fühle ich mich nicht so alleine damit. Das ist nämlich sehr schwer, in dieser normalisierten Welt es einfach abzulegen, die eigenen inneren Wechsler auch mal Wechsler sein zu lassen und einfach nicht darauf zu hören. Und da möchte ich euch ermutigen, dass ihr ehrlich seid und euer Herz prüft. Wo verstecken sich vielleicht Wechsler? Wen habt ihr vielleicht akzeptiert, welchen Pharisäer, der da eigentlich nicht sein sollte? Welche alltäglichen Begleiter habt ihr in eurem Herzen, die ihr vielleicht auch mal gehen lassen dürft? Und damit wir diese Pharisäer und Wechsler nicht einfach so in unser Herz lassen, brauchen wir eine Umgebung, die uns da auch fördert. Wenn ich jetzt jeden Tag mit jemand zusammen bin, der meine inneren Pharisäer nur bestärkt, dann ist das Ganze ein bisschen kontraproduktiv. Wenn wir gemeinsam unterwegs sind, auf dem Weg, Gott zu ehren und uns gegenseitig beeinflussen, dann können wir profitieren. Weil eine Säule allein fängt ja auch nichts an, dann stützt alles zusammen. Wenn wir aber uns gemeinsam unterstützen und uns gegenseitig auch spiegeln, dann können wir davon profitieren. Wenn man sich gegenseitig auch ehrlich auf die inneren Pharisäer und Wechsler hinweist, dann kann man sich da auch weiterentwickeln. In Sprüche steht da nämlich auch, dass Freunde sind wie Eisen. Das eine schleift das andere und so schleifen wir auch unsere Charaktere. Wenn wir zusammen Zeit verbringen, dann können wir uns gegenseitig schleifen und uns gegenseitig beeinflussen. Deine Freunde können dir dabei auch helfen, deine Verhaltensmuster aufzudecken, die du selber nicht siehst. Vielleicht sitzt du dir heute Morgen und denkst dir, ja schön, ich würde gerne meine Pharisäer vertreiben, aber ich sehe sie halt irgendwie nicht, ich kann das gar nicht so gut benennen, was mein Problem ist. Und da ist es ganz gut, wenn du Freunde hast in deinem Umfeld, die du ehrlich in dein Herz sprechen lässt. Die zu dir sagen dürfen, hey, da versteckt sich vielleicht was, lass es mal gemeinsam angehen. So kannst du auf der einen Seite deine schlechten Angewohnheiten hinter dir lassen, aber auf der anderen Seite auch gespiegelt werden, was du schon gut machst. Ich bin mir sicher, viele von euch sind vielleicht auch streng mit sich selbst und ich kenne es auch von mir, dass ich ganz hohe Ansprüche an mich habe. Und ich kann euch sagen, das ist total wertvoll, wenn man dann Freunde hat, die einmal rausnehmen und sagen, hey, ich sehe dich aber ein bisschen anders, das hast du gut gemacht oder so. Und so möchte ich euch heute Morgen auch fragen, welche Freundschaften habt ihr, die euch gut tun? Schaut auch danach, welche Beziehungen, wo kann ich mehr hinein investieren? Welche Freundschaften tun mir vielleicht nicht gut? Und vor allem, wen lasse ich wie nah an mein Herz ran? Es heißt ja nicht, dass ihr jetzt alle Freundschaften aufgeben müsst, die jetzt halt nicht so super sind. Aber die Frage ist, wen lasst ihr wie nah an euch ran? Und mit diesen ganzen Ansprüchen, die sich jetzt vielleicht bei euch auch entwickeln, dass man denkt, oh, jetzt muss ich irgendwas ändern oder so, damit lässt Gott uns nicht alleine. Es geht jetzt auch nicht darum, dass wir uns jetzt anstrengen, irgendwie einen guten Tempel zu bauen oder so, besonders gut und heilig zu werden. Das können wir nicht alleine durchführen. Und auch diesen Umbau von Räuberhöhle zu Tempel, das machen wir jetzt nicht alleine, das ist nicht der Plan. Es geht vielmehr darum, dass wir Gott in unserem Herzen immer wieder neu Raum geben, dass wir ihn einladen, uns verändern zu lassen. Dass wir unsere eigene Sicherheit aufgeben und Gott die Kontrolle geben, damit er uns Sicherheit schenkt, damit er uns erfüllt. Und ein Herz, das erfüllt ist von Gottes Liebe, kann zum Beispiel so aussehen. In Galater 5, Vers 22 bis 23 steht: Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Bedeutet es jetzt, dass wenn wir Gott einmal unser Herz geben, dass wir dann plötzlich so richtig cool sind und voll freundlich zu allen? Ich glaube nicht, weil das ist eine Veränderung und die ist ein Prozess, wie so fast alle Veränderungen im Leben. Ein Prozess, den wir niemals alleine schaffen können. Es heißt jetzt ja auch nicht, die Frucht deiner krassen Arbeit oder deiner guten Menschlichkeit ist das alles, sondern die Frucht des Geistes. Diese Veränderung kann nur Hand in Hand mit Gott stattfinden. Das bedeutet jetzt auch nicht, dass wir uns da jetzt daheim irgendwie aufs Sofa setzen können und entspannen und warten, bis wir irgendwie besser werden und Gott uns ändert. Das ist in Beziehung. Wenn wir Hand in Hand mit Gott leben, dann kann er uns an uns wirken und uns verändern. Und ein zentraler Punkt davon ist, dass wir das immer wieder vor ihm bringen. Diese Veränderung, die muss immer wieder neu gewollt werden und wir müssen immer wieder uns neu dafür entscheiden. Dass wir eben nicht irgendwie mit der Zeit gleichgültig werden oder verhärten, sondern dass wir immer wieder neu Ja zu Jesus sagen. Und in der Vorbereitung hatte ich noch ein Bild, das ich gerne noch mit euch teilen würde. Ich habe nämlich daheim eine Pflanze und eigentlich gieße ich die recht regelmäßig, aber trotzdem passiert es, dass sie manchmal so braune Stellen bekommt. Ich hoffe, hier ist jetzt kein Gärtner, der mir sagt, ich mache irgendwas falsch, aber eigentlich glaube ich, ich pflege die ganz gut. Und trotzdem passiert es, dass die braune Stellen bekommt. Und so wie das ganz normal ist, dass eine Pflanze da mal irgendwas abknickt oder so, genauso normal ist es, dass wir Fehler machen. Dass wir auch mal scheitern, dass wir irgendwann mal nicht nach Gottes Maßstäben handeln. Und ich kann euch aus Erfahrung sagen, meine Pflanze lebt noch und genauso werden auch wir nicht davon sterben, wenn wir einen Fehler machen. Gott zeigt nicht auf den Fehler und sagt, boah, bist du eine schlechte Pflanze, sondern er schaut darauf, wie du gewachsen bist und er sieht dich als Kind, das in den Mantel der Gerechtigkeit gekleidet ist. Und ich finde, eigentlich zeigt es nur, wie viel mehr wir doch dankbar sein können, dass wir so einen guten Gott haben, der eben nicht auf unsere Fehler zeigt, sondern uns einfach so annimmt, wie wir sind. Und ich möchte euch da einfach zusprechen, dass ihr da nicht strenger mit euch werdet, wie Gott mit euch, weil Gott sieht euch mit liebevollen Augen wie ein Vater. Habt da nicht höhere Ansprüche an euch selbst. Auch wenn das Ganze jetzt vielleicht für dich bedeutet, heute mal was Altes hinter dir zu lassen oder irgendwas aufzugeben. Ich kann euch versichern, die Liebe und die Fürsorge, die Gott euch gibt, ist so viel besser als das, was du so fest in deinen Händen hältst. Und auch jetzt, wenn wir in eine Zeit vom Lobpreis gehen, möchte ich euch einfach herausfordern, einfach mal zu reflektieren und darüber ins Gebet zu gehen. Welche Denkmuster euch da vielleicht einnehmen? Was sind vielleicht eure Räuberhöhlen, die aufgebrochen werden müssten? Was dürft ihr heute vielleicht auch loslassen? Wo hat sich vielleicht noch ein Pharisäer ganz weit hinten in der Ecke versteckt? Was ist euer Normal, das vielleicht verändert werden sollte? Ich möchte euch einfach ermutigen, es Gott einfach hinzugeben und ihn einzuladen, euch zu erfrischen und in eurem Herzen heute neu aufzuräumen. Und jetzt würde ich ganz gerne zum Abschluss noch für euch beten. Ja, Papa, ich danke dir, dass du hier bist und dass du jeden Einzelnen so unfassbar liebst und so wunderbar gemacht hast. Ich danke dir, dass du ein so guter Gott bist, der uns versorgt und der uns liebt. Und ich möchte dafür beten, dass du Begegnung schenkst, dass du zeigst, wo vielleicht Türen geöffnet oder geschlossen werden sollten, wo ja vielleicht irgendwelche Pharisäer auch mal rausvertrieben werden und dass du ganz liebevoll jeden Einzelnen begleitest, dass du jeden an die Hand nimmst und langsam herausführst aus dieser Räuberhöhle, dass du nicht mit einer Axt kommst und drauf einschlägst, sondern dass du mit einer liebevollen und sanften Art kommst und hilfst. Ich danke dir, Papa, dass du so ein guter Gott bist. Amen.